Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in die wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen.
Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Maria Norda. Hallo Maria, wie geht's dir?
Hallo Emanuela, mir geht's gut. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, mit dir heute hier ein bisschen zu plaudern. Weißt du, woher ich eigentlich die Idee hatte, dich hier einzuladen?
Nee, aber du wirst es mir hoffentlich gleich erzählen.
Ja, Barbara hat mir empfohlen.
Na die ist ja gewitzt. Muss ich sie doch gleich mal anschreiben. Sehr schön.
Ja, siehst du. Und dann habe ich geguckt, so bei dir, und ich habe gesagt, ja, sehr schön. Haben wir ein paar Sachen zu erzählen und zu plaudern hier bei uns. Aber erstmal erzählt uns bitte die klassische Frage, wie hast du mit Nähen und Quiltern angefangen?
Die Geschichte ist ein bisschen länger. Ich hole mal aus, wir gehen 10 Jahre zurück. 2012 habe ich geheiratet und habe vorher schon so gedacht, für einen Tag irgendwie so viel Geld ausgeben, für ein Kleid, was du einmal kurz anhast, hatte ich keine Lust zu und hatte schon so die Idee, ich könnte mir das ja auch nähen. Und ich bin ein Mensch, ich probiere unheimlich gern neue Sachen aus und bin dann sehr exzessiv in dem, was ich da tue und beiß mich da so richtig rein. Also ich habe gemalt, gestrickt, gehäkelt und dachte, naja, nähen wirst du jetzt auch hinbekommen. Habe mir dann bei Amazon für, ich glaube, 100 Euro eine Nähmaschine gekauft, also auch nichts Gutes. Und dachte dann am Anfang, okay, mit dem Brautkleid fangen wir nicht an. Ich nehme ja mal ein Oberteil. Und dann habe ich mir einen Borderschnitt gekauft und habe meine Größe ausgemessen und habe losgelegt und es hat gepasst. Ich dachte, gut, war jetzt nicht so schwer. Und das nächste war dann eine Weste für meinen Mann. Also mit Beleg, mit Passbildtasche, mit allem drum und dran, gefüttert, gewendet, ausstaffiert, weil der sehr groß, aber sehr schlank ist. Die trägt er immer noch. Die sieht immer noch gut aus. Und dann dachte ich, jetzt hast du das geschafft, jetzt kannst du auch dein Brautkleid nähen. Und habe das dann tatsächlich durchgezogen. Passt jetzt nicht mehr, aber es hat damals sehr gut gepasst. Und dann war das aber ja, wie so der Berg, den du erklommen hast. Ne? Also das Ziel, was ich hatte, dieses Kleid zu nähen, das hatte ich erreicht. Und dann verschwand die Nähmaschine auch irgendwie wieder in der Ecke, weil... Ich weiß nicht, ob du selber Klamotten nähst, aber das braucht ja doch sehr viel Konzentration. Da muss man dranbleiben. Das macht man nicht mal so eben schnell nebenbei. Und so mit einem Vollzeitjob, also irgendwie hat es dann nicht mehr Klick gemacht. Diese Kurve war vorbei. Ich habe das sehr exzessiv ausgelebt und dann war wieder gut. Und das hat dann tatsächlich 8 Jahre geruht, das Hobby. Und ging dann wieder los. Ich habe 2020 mein Kind bekommen, meinen Sohn. Im Sommer, also Corona, ne, war im vollen Gange. Junge Mutter, dein Freundeskreis hat sonst keine Kinder, also bist du irgendwie in der Rolle auch erstmal alleine. Und es gab ja aufgrund von Corona gar keinen Kontakt mehr. Also keine Geburtsvorbereitungskurse, keine Rückbildungskurse, kein Babyschwimmen, kein Kraulen, was weiß ich. Also warst du vorher berufstätige Frau, bist dann Mutter, bist komplett zu Hause und komplett isoliert, weil ich kannte keine junge Mutter, die berufstätig waren. Die waren arbeiten, wenn ich Zeit hatte. Ne? Und habe wirklich so gemerkt, wie, November, Dezember, das so auch an die Psyche ging, wenn du dann so, ja, wie weggeschlossen bist. Und also kannst dann zwar mit dem Kinderwagen irgendwie 3-mal durchs Dorf fahren, aber wirklich erfüllend ist das nicht. Und habe mich dann erinnert, du hast ja eine Nähmaschine. Das war inzwischen umgezogen. Ich musste ein bisschen buddeln, bis ich sie wiedergefunden habe, aber die habe ich dann rausgekramt und dachte erst so dieses typische, jetzt hast du ein Kind, jetzt nähst du Pumphosen. Habe ich auch gemacht und es hat eine halbe Stunde gedauert und dann roch die schon so komisch, diese Nähmaschine. Und ich dachte, also länger solltest du, glaube ich, nicht auf der nähen. Also irgendwas ist da durchgeschmort, das war nicht mehr gut. Und dann habe ich kurz so 3 Tage mit mir gehadert und dachte, na gut, reizt dich schon, Lust hast du auch, gibt bestimmt schöne Sachen, die du machen kannst, gerade mit Kind. Gibst du mal nicht ganz so viel Geld aus, habe mir dann für 250 Euro eine Nähmaschine geholt, weil ich dachte, wahrscheinlich machst du das jetzt 2 Monate und dann ist es auch wieder gut. Und dann habe ich angefangen mit Pumphosen, hatte mir ein Oberteil genäht und dann war das purer Zufall. Ich habe durch Facebook gescrollt und da gab es von Craftsy, also diese Weiterbildungsplattform, wo man so Videos gucken kann zu allem Möglichen, ein Angebot statt, ich glaube, es waren statt 70 Dollar, 5 Dollar für ein ganzes Jahr. Und ich dachte, ey, also 5 Dollar für ein ganzes Jahr, da kannst du genug gucken, wird schon irgendwas dabei sein. Und ansonsten hast du das Kind in der Trage, läufst sowieso durchs Haus, kannst es nebenbei so ein bisschen hören. Und da bin ich auf Angela Walters gestoßen, die mit ihrer Midnight Quilt Show und einfach mit dem, wie sie das so macht. Und ich habe die erste Folge gesehen und mir ist echt die Kinnlade runtergefallen, weil ich schon da dachte, wie cool ist das denn bitte? Also so schon dieses Chain-Piecing, wie sie das gemacht hat. Und ich dachte, das ist so total clever. Da hättest du auch selber drauf kommen können. Und dann eben auch das ganze Quilten. Und ich habe das gesehen und dachte, das könnte dir Spaß machen. Das sieht aus wie etwas, was dir Spaß machen könnte. Hab dann relativ schnell noch ein bisschen Geld investiert, habe mir so einen Slider geholt und Handschuhe. Ne? Das sollte dann ja auch alles irgendwie vernünftig sein. Und dann hat das Quilt-Virus mich erfasst. Der erste Baby-Quilt war im Dezember dann 2020 fertig. Und seitdem höre ich nicht mehr auf. Und habe jetzt tatsächlich mit Patchwork und Quilten, ich nenne es gern, meinen Heimathafen gefunden. Also das Hobby, was mich tatsächlich erfüllt und ausmacht und mich total glücklich macht. Und ich hatte es noch nie in meinem Leben, dass ich Dinge, ein Hobby so lange betrieben habe, will also schon was heißen. Und ich glaube, das wird mich jetzt hoffentlich noch viele, viele Jahre begleiten.
Das ist aber eine richtige lustige Geschichte. Und besonders, dass du angefangen hast zu nähen mit dem Ziel, dir ein Hochzeitkleid zu nähen. Ich glaube, so etwas habe ich noch nie gehört.
Ja, ich neige manchmal zu etwas größenwahnsinnigen Anwandlungen, aber je höher der Berg, desto größer ist die Herausforderung. Also kann man nur dran wachsen.
Hast du noch ein Foto davon?
Ja, habe ich.
Das möchte ich unbedingt haben und bestimmt sind alle total neugierig, so ein Foto zu sehen.
Also ich suche mal ein schönes raus, dann kannst du das ja in dem Beitrag nochmal packen. Ja, damit ging's los.
Erinnerst du dich, wie war bestimmt deine Babyquilt, die du genäht hast?
Das war so ein ganz einfacher, on the road heißt er, glaube ich. Also wo du so ein Rechteck in der Mitte hast und dann hast du in so einem Farbverlauf, geht das so außen drumherum. Dann habe ich noch einen kleinen Border dran gesetzt. Das war der 1 Meter mal 1 Meter. Den habe ich auch noch klassisch mit dem Obertransport gequiltet. Und den nächsten dann schon wahnwitzig, wie ich war, dann im Free-Motion-Quilting angegangen. Der war dann 1,20 mal 1,80.
Du,
mit meiner kleinen Nähmaschine.
Ja. Du weißt du, ich habe auch von Angela Walters das Quilting gelernt. Und das hat mir auch so viel Spaß gemacht. Und nachher habe ich so ein bisschen überlegt. Und ich glaube, bei dir war die gleiche Sache. Wir haben nicht gewusst, dass Freihandquilten eigentlich, einige sagen, soll schwierig sein. Und deswegen haben wir nur einfach gemacht.
Ja, glaube ich, also würde ich sofort unterschreiben. Und es ist dann einfach Übung, ne? Und wenn du dann dran bleibst und übst und einfach über deine Fehler hinweg siehst und aus ihnen lernst. Ich ärgere mich jetzt noch über den ersten Free-Motion-Quilt, nicht weil ich das gemacht habe, sondern weil ich ein falsches Vlies genommen habe. Ich hatte eine 277 von Flieseline, also dieses 100% Baumwollvlies. Das ist sehr puffig, an sich sehr schön für Babydecken, aber das fällt nach dem Waschen so in sich zusammen. Und ich werde das nie vergessen. Ich habe dann so meandert in manchen Stellen. Ich war stolz wie Bolle, als das Ding fertig war. Also mit stolz geschwollener Brust stand ich davor und dachte, boah, das hast du gemacht. So cool. Und er kam aus der Waschmaschine und ich habe fast geweint, weil ich dachte, boah, nee, was ist denn jetzt hier los? Man hat es einfach nicht mehr gut gesehen. Ja, also dieses Meandering ist einfach, die Stoffe waren nicht vorgewaschen, typischer Crinkle-Effekt. Alles, was ich noch nicht wusste, aber der kam aus der Waschmaschine und ich war todunglücklich, weil ich dachte, ey, du hast dir so viel Mühe gegeben, sah so schön aus, als der fertig war und dann kam der aus der Waschmaschine. Also, du merkst, so ein Crinkle-Fan bin ich nicht.
Ist lustig, weil du darüber sagst, ich habe von einigen gehört, die sagen, die waschen die Quilts genau deswegen, sodass die Leute nicht denken, wenn sie bekommen etwas Gequiltetes ja. und ist neu. Ja. Und nachher waschen die mhm. und die sehen das, wie sie zusammenzieht ein bisschen. Und die denken, oh mein Gott, ich habe das kaputt gemacht. Und nachher benutzen sie das nicht mehr, weißt du?
Ja, mhm. mache ich auch so. Wenn ich Quilts verschenke, und das habe ich schon ein paar Mal, ich wasche die immer vor. Einfach mhm. damit man dann diesen Schreckmoment, ich weiß, wie es dann aussieht, ne? Aber das möchte ich dann keinem zumuten, wie du sagst. Das ist ein Schreck fürs Leben. Du kriegst so ein wertiges Geschenk. Und dann kommt es aus der Waschmaschine und denkst, ja wirklich, du hast das ruiniert.
Und welche Fleece benutzt du denn heute?
Inzwischen bin ich ein sehr großer Fan von Flieseline 279. Das ist dieses neue 8020. Die hatten das schon mal, da fand ich es nicht so gut. Das haben sie jetzt, glaube ich, letztes Jahr überarbeitet. Das heißt jetzt Soft Cotton Mix. Und das finde ich sehr schön. Das hat eine unheimlich schöne Haptik, ist auch sehr wertig, hat einen guten Verbund, ist halt nicht gebleicht, also bei so weißen Quilts muss man ein bisschen aufpassen. Das mag ich gerne. Und wenn ich so richtig hochwertig sein soll, dann das Orient Bedding, beziehungsweise Bamboo heißt es jetzt, von Quiltist Dream, wo so Bambus, Tencel, Seide, Cotton ist, glaube ich, drin. Das mhm. ist dann... Aber das ist auch sehr hochpreisig. Das gibt es nur für sehr, sehr große Herzensmenschen.
Ich bin ein großer Wolle-Fleece-Fan.
Das ist jetzt das Nächste, was ansteht. Wolle hatte ich noch nicht. Und das ist jetzt im nächsten Quilt, der dran ist, kommt Wolle rein.
Mhm. Und wäschst du deine Stoffe vor?
Das kommt drauf an, ob ich die Serie und Reihe kenne. Ich arbeite ja gerne mit Solids und habe mich da so im Schwerpunkt auf AGF, Pure Solids, eingeschossen. Die schrumpfen nicht. Die kommen so, wie du sie wäschst und behandelst, selbst wenn du sie in Trockner schmeißt, kommen die 1:1 so wieder raus. Die wasche ich nicht mehr vor. Wenn es Stoffe sind, von denen ich das nicht so weiß, Moda zum Beispiel, hat einfach einen gewissen Shrink-Anteil, die wasche ich dann schon vor. Wenn mich das wirklich, das hat mich traumatisiert, wie dolle das da geschrumpft ist. Das will ich nicht nochmal.
Du hast bei Instagram ein Experiment gemacht über Vorwaschen. Wieso hast du das gemacht?
Oh, weil ich das sehr bitter bezahlt habe, dass ich das vorher nicht gemacht habe. Ich habe aus benannten meinen Lieblings-Solids, also Pure Solids, einen Quilt genäht. Der Haupthintergrundstoff war White Linen. Das ist so ein gebrochenes Weiß. Und der hatte einen türkisen Farbverlauf. Und er sah wunderschön aus. Und er ging in die erste Wäsche und es war alles türkis. Es war alles eingefärbt. Und ich stand davor und dachte, was ist denn jetzt passiert? Also, hatte ich noch nie bei den Stoffen. Noch nie. Und habe den dann, also habe das ganze Internet durchflöht, konnte ihn ein bisschen retten mit einem, was waren es, 42 Stunden Laugenbad in Spüli. Dann ist es ein bisschen rausgegangen, aber der ist verfärbt. Und natürlich habe ich mich maßlos geärgert, habe dann aber auch gedacht, vorwaschen hätte mir da auch nicht viel gebracht. Der Quilt ist inzwischen 6-mal gewaschen. Der hat, glaube ich, schon an die 100 Farbfangtücher auch gesehen und die sind immer noch türkis. Ich konnte es dann aufgrund der Stoffreste, die ich hatte, eingrenzen. Es war einer dieser Stoffe, der wahrscheinlich in der Produktion nicht richtig fixiert wurde. Der blutet einfach immer noch aus. Und das war dann so ein Weckruf, wo ich dachte, hätte ich vorgewaschen, hätte ich gedacht, okay, die Farbfangtücher waren verfärbt, aber jetzt ist ja gut. Das Problem wäre aber gar nicht weg gewesen, sondern... Ich schneide mir jetzt immer kleine Proben von Stoffen ab. Das muss nicht viel sein, da reicht ein Zentimeter oder zwei. Und lege die einfach in Seifenlauge und gucke, was passiert. Und wenn das Wasser sich da schon verfärbt oder wenn ich den Stoff rausnehme und ein bisschen ausfringe, ein Brett draufstelle und gucke, ist das Küchenkrepp darunter verfärbt, dann wäre ich schon nervös und würde sagen, das könnte jetzt ein Stoff sein, der mindestens vorgewaschen wird, vielleicht sogar dann einfach beiseite gelegt wird, weil... Das ist nicht so fixiert, wie das sollte. Und dieser besagte türkise Stoff, um dann das Fass zum Überlaufen zu bringen, der war einmal als Streifen drin und ich habe ihn auch noch als Binding verwendet. Also der war dann auch noch die am meisten verwendete Farbe in diesem Quilt, neben dem Weiß. Und der Stoff hat innerhalb von 2 Minuten komplett türkis so ein Schnapsglas voll gefärbt. Da war dann schon klar, da ist irgendwas nicht so richtig gelaufen.
Mhm. Ja. Das ist richtig extrem, weil ich hatte noch so etwas noch nicht gehabt und ich wäsche okay. nicht vor. Aber ich benutze immer diese Farbfangtücher. Ich habe letztens so ein Quilt gemacht, wo ganz viele rote Stoffe drinnen waren. Mhm. Und Rot ist auch so ein bekannter Kandidat. Und waren auch Stoffe von mehreren Frauen, weil wir haben so ein gemeinsames Quilt genäht. Und habe ich auch gedacht, na, was wird hier am meisten? Habe mir Gedanken gemacht, weil war ein Block, der war weißer Stoff, aber richtig weiß. Das war der einzige Block, wo weiß drinnen war. Und in der Mitte war eine rote Blume appliziert. Und ich habe mir nur Sorgen nicht nur über diese rote Blume gemacht, sondern im ganzen Quilt waren auch Stoffe mit Schwarz, mit Blau, mit alle Farben. Und habe gesagt, na, ob das gut geht. Aber 30 Grad, 10 Farbfangtücher habe ich rangemacht. Die kamen bunt raus. Du konntest so richtig einen Farbverlauf machen von der Farbfangtücher, weißt du? Von dunkel, so ein bisschen lila, ne, sogar, weißt du, bis rosa. Aber die Stoffe drinnen haben nichts abbekommen. Die haben alles weggenommen, weißt du? Und was habe ich noch mal bei einige gehört? Ganz gefährlich ist, nicht während das Waschen, besonders wenn du diese Fangtücher drinnen hast und die sind im Wasser drin, in genug Wasser drin, dann fangen die diese Rest von der Farbe. Gefährlich ist, wenn diese Quilt in Waschmaschine liegt und ist noch feucht am Ende. Und sagen wir, vielleicht machen wir etwas zwischendurch oder so, weißt du? Und du bist nicht aufmerksam, wenn das fertig ist. Und dann Tür aufmachen und schnell aufhängen. Und seitdem passe ich auf ein bisschen auf. Aber bei welcher Temperatur wäschst du?
30 Grad.
Auf 30 Grad.
Und ich habe auch festgestellt, so die Wassermenge. Also manche Maschinen, da kannst du ja nochmal so einen zusätzlichen Spülgang mit reinmachen. Kann auch nicht schaden. Ich würde, habe ich am Anfang auch gemacht, ist nicht gut, kein Kurzprogramm nehmen. Da kriegt der einfach nicht genug, so wie du sagst. Ne? Die Wassermenge reicht nicht aus, um das zu umspülen, um es auszuspülen. Ich versuche den dann immer schon mit plus Wasser und dann geht der bei 30 Grad einmal schön durch die Waschmaschine. Mhm. Und ich gebe auch zu, der landet bei mir auch im Trockner. Bei Schontrocknung, dass ja einfach so ein bisschen die Hauptfeuchtigkeit rausgezogen wird, pufft einfach das Vlies auch noch mal so ein bisschen auf.
Mhm. Ganz schön. Trocken habe ich nicht gemacht, haben wir raus zu Hause, aber ich glaube, da hatte er auch ein bisschen Angst. Wir haben
dass
auch,
der einläuft, oder?
Weiß ich nicht, dass etwas nachher zu heiß wird, oder keine Ahnung, wieso.
Ich habe auch schon Quilts gewaschen und da also so jetzt die von meinem Sohn, ne, die dann auch vollgespuckt waren und so dann bei Schrank trocken, also da, das ist dann schon volle Pulle, die gehen nicht kaputt, die überleben das ohne Probleme. Die schrumpfen halt beim ersten Mal dann nochmal ein Stück, aber das war mir in dem Kontext dann egal, da konnte ich damit leben.
Und ich habe eine Freundin, die ist noch extremer. Die wäscht, nimm raus, die Tücher, diese Farbtücher sind bunt. Nächste Ladung. Wieder Wasser, wieder Tücher rein, wieder drehen. Und sie wäscht, bis diese Tücher rauskommen, weiß.
Ich überlege gerade, wie lange ich dann den türkisen Quilt wahrscheinlich waschen müsste. Also wie gesagt, ich glaube, der hat schon 50 Farbfangtücher gesehen. Über die 6 Wäschen und die waren immer noch total verfärbt. Also da muss einfach im Herstellungsprozess wahrscheinlich die Farbe nicht fixiert worden sein. Die Stoffe werden ja bedruckt. Da hat halt ein Schritt gefehlt und dann, ja, aber passiert mir nicht nochmal. Wird jetzt vorher erprobt und wenn ich nochmal so eine Verfärbung in einem Schnapswasserglas sehe, dann landet der Stoff einfach auch direkt im Müll. Also diese Arbeit mache ich mir dann nicht mehr. Dann hat der Pech gehabt. Dann hole ich mir einen neuen.
Ich habe gehört, es gibt so Produkte, die genau dafür gemacht sind, um die Farbe zu fixieren. Weißt
Ja, auch
du?
noch eine Idee, da hast du recht, ja.
Ja, Sintrapol oder so etwas, ganz genau weiß ich nicht, wie sie
Die haben auch, glaube ich, so
heißen.
Färber, ne?
Aber so etwas kann man auch benutzen. Nun gibt es zwei Sachen. Eine ist, die Farbe zu fixieren, da wo die sind. Und etwas anderes ist, dass die Farbe nicht rausgeht in etwas anderes. Weißt du,
Hm,
total
ja.
ein bisschen kompliziert. Hast du von Anfang an Unis benutzt?
Nee, also die ersten Quilts waren tatsächlich Musterstoffe und habe dann aber einfach irgendwie gemerkt, so, das liegt mir nicht. Ich mag das bei anderen. Gibt es ja auf Instagram auch wunderschöne Quilts. Aber ich selber komme da irgendwie. Ich habe da keine Verbindung zu. Ich habe jetzt gerade mein aktuelles Quiltprojekt, da habe ich mich nochmal herausgefordert und habe tatsächlich gesagt, ich nehme jetzt gemusterte Fat Quarter und ziehe das jetzt nochmal durch, mit dem Ergebnis, dass ich jetzt doch versuche, irgendwie einen Farbverlauf da noch reinzubasteln. Also da kann ich dann auch nicht aus meiner Haut. Ich kann das nicht so wild anordnen und so durcheinander. Das bin einfach nicht ich. Und habe gemerkt, wie anstrengend so. Also, oder für mich anstrengend so Printstoffe sind, weil du ja doch dann guckst, in welche Richtung ist der Musterverlauf und passt dir das jetzt gerade in deinem Block oder nicht und willst du es vielleicht anders machen und dann musst du beim Zuschnitt und beim Zusammennähen dann wieder da so aufpassen. Das hast du halt bei Solids nicht, ne? Die nimmst du, schneidest du, fertig, nähst du zusammen. So ein Stressfaktor weniger irgendwie.
Und wie sortierst du deine Stoffe? Hast viele Stoffe zu Hause?
Nö. Also ich würde sagen, das ist überschaubar. Kennst du diese Rossmann-Kisten, die in so ein Billigregal passen? Die sind so, weiß ich nicht,
Ja.
15, 20 Zentimeter hoch, mal 30, mal 20. Davon habe ich drei. Fertig. Also ich kaufe ganz aktiv projektbezogen. Ich kaufe seltenst einfach so aufs Dunst. Und das meiste sammelt sich dann über Barbaras Abo-Boxen an. Weil dann einfach ja jeden Monat immer Stoff ins Haus wandert und ich dann gucke, nehme ich nicht, verwende ich nicht, kommt vielleicht erstmal beiseite. Ich habe zwischendurch mal gedacht, ach jetzt, oh, die Serie gefällt dir und da kaufst du was von und die. Und dann kam aber erstens die Erkenntnis, dass ich gar nicht so gerne mit Prints arbeite. Warum soll ich sie mir dann also kaufen, auch wenn ich sie schön finde? Das war dann irgendwie Quatsch. Und mich setzt das auch, wenn ich so einen hohen Stash hatte, so unter Druck. Also, da ist ja dann was da, was ich vernähen könnte. Warum sollte ich mir dann was anderes kaufen? Und auch so als Wertschätzung dessen, dass ich den Stoff ja mal schön fand, dann sollte ich ihn auch verwenden. Von dem her ist mein Bestand recht überschaubar und ich versuche den auch dann in allen möglichen Projekten noch einzustreuen. Also jetzt bei den letzten beiden Quilts habe ich eben auch immer, gibt ja so dieses Stitch and Flip, also dass du das dann so abschneidest. Das habe ich nochmal abgenäht und habe jetzt irgendwie zwei kleine Kisten voller HSTs, die ich dann mal trimmen und bügeln müsste und so, die ich dann weiterverarbeite. Also das will ich dann auch nicht wegschmeißen, ist dann auch zu schade.
Und hast du eine Lieblingsfarbe?
Im Moment ist Beere und Türkis in Kombination. Das mag aber auch daran liegen, dass ich da jetzt gerade zwei Quilts zu gemacht habe. Also einmal dieses türkise Thema für meinen Mann, und einmal für mich so ein Quilt in so Beere, geht über in so ein Orange. Aber das so in Kombination ist gerade, das spricht mich total an. Ich mag aber auch Blau. Zum Beispiel beim Klamottennähen bin ich eher so im blauen Schema unterwegs. Und Orange mag ich als Farbe auch total gerne, vernähe ich aber nicht gerne und trage ich auch nicht gerne. Ist so ein bisschen komisch bei mir.
Du, ich finde das genauso. Weißt du, Orange ist auch meine Lieblingsfarbe. Und letztens hat eine Bekannte hier, die hatte einen Laden und die hat das zugemacht und sie hat uns geschrieben, sie verkauft noch ihre letzten Stoffen und so. Und wenn wir etwas brauchen, sollen wir sagen. Und dann habe ich gedacht, okay, guck mal, was du so brauchst. Und so Uni, falsche Unis so zu haben. Dann habe ich geguckt und da habe ich bemerkt, das Orange hatte ich kaum etwas da. Und dann habe ich hier geschrieben, hast du orange Stoffe? Sagte sie, ja, guck mal. Sie hatte nur noch mal drei Stück und ich habe gesagt, bitte von hier der 1 Meter. Und dann war ich nachher gutes Gewissen. Jetzt habe ich endlich mal auch orange Farbe da. Ich denke auch, Orange ist eine der so schwierigen Farben.
Ja, ich plane gerade ein Quilt für meine Tante. die hat in ihrer Einrichtung, das hat sie sich auch gewünscht, eben, dass es orange, rot, warme Farben, ne? Da kannst du jetzt nicht mit großen Kontrasten arbeiten, wenn das ganze Schlafzimmer, das soll so fürs Bett werden, wenn alles schon darauf ausgerichtet ist, da will ich jetzt auch nicht so im Modern Style irgendwie Konträrfarben reinbringen oder so. Und hat mich dann schon im Zusammenstellen schwer getan, weil ich finde, das wird schnell zu viel. So rot, orange, gelb in Kombination ist zwar warm und angenehm, aber das wird auch schnell sehr erdrückend, finde ich. Also da bin ich noch am Überlegen, wie ich das gut ausbalanciert bekomme, dass es dann auch trotzdem, dass es zu ihr passt und auch zu ihrer Einrichtung passt, aber eben auch, dass ich beim Nähen nicht eine Macke kriege und denke, oh Gott, was nähst du hier eigentlich gerade?
Eigentlich ist gut, weil jetzt Winter ist und diese warme Farben halten die auch ein bisschen warm, weißt du?
Ja, guter Gedanke. Vielleicht ist das ganz clever, den im Winter jetzt zu nähen, ja. Und nicht bei 30 Grad. Dann wäre es, glaube ich, schwierig.
Und wirst du keine Hintergrundstoffe nehmen? So vielleicht Creme? Creme, ich
ja,
kann
genau.
mir vorstellen,
ja,
Creme
ja.
würde
genau.
gut
dazu. Also das wird wahrscheinlich so ein Ton
Beige.
So in die Richtung.
Kann ich mir vorstellen, die Möbel ist da meistens so in diese Holzfarbene, so ein bisschen
ja, würde, genau.
Dazu gut passen. Noch ein Thema wollte ich mit dir unbedingt besprechen und das ist Binding Nähen mit der Nähmaschine. Das ist auch so ein sehr delikates Thema, finde ich. Ich mache immer Binding mit der Nähmaschine. Und ich hatte schon mehrmals komische Blicke deswegen bekommen.
Wirklich?
Aber richtig, wirklich. Weil ich bin auch sehr entspannt darüber. Und es ist mir ehrlich gesagt egal, wenn diese zweite Nähte auf der Rückseite manchmal kommen auf der Binding oder manchmal kommen auf der Rückseite. Und manchmal treffe ich genau da, wo treffen sollte und dann siehst du diese letzte Naht nicht. Ich sage der Prinzip von Angela Walters und sie sagt, ich kann mich nur auf eine Seite konzentrieren. Und ich habe mich entschieden für die vordere Seite. So. Jetzt sag mir bitte, wie siehst du das?
Ich habe diverse Quilts mit der Hand das Binding angenäht. Und ich hasse es wie die Pest. Ich nähe nicht gerne per Hand. Ich mag die Vorstellung, wie ich auf dem Sofa per Hand sitze, also auf dem Sofa sitze und per Hand nähe. Und ich mag auch die Vorstellung, dass ich dabei vielleicht dann eingekuschelt darunter dieses Binding annähe und Filme gucke. Und ich mache 3 Stiche und ich hasse mich schon dafür, wie ich wieder auf die Idee gekommen bin, das machen zu wollen. Und dem habe ich jetzt abgeschworen. Also der letzte Quilt, den ich gemacht habe, bei dem habe ich es noch per Hand gemacht. Einfach weil das so das Pendant auf dem Sofa war. Der Quilt meines Mannes und mein Quilt, da wollte ich, dass das auch irgendwie zusammenpasst. Höre ich jetzt auf. Und ich habe, weiß ich nicht, ich glaube 10.000 verschiedene Varianten mit der Maschine ausprobiert. Also wie du sagst, ne, manchmal hast du dann die Naht komplett hinten auf der Rückseite laufen, komplett außerhalb vom Binding. Manchmal triffst du das Binding, manchmal ist es da irgendwie in der Mitte, aber es ist nie so, dass du sagst, du weißt, was da passiert. Und eigentlich bin ich da auch entspannt, so wie du, und bin dann aber über die Nähtechnik von By Annie gestoßen. Die macht ja eigentlich so Taschen. Ja, diese By Annie Taschen für Tula Pink, ganz berühmte Kombi. Und bei der habe ich verstanden, der Hauptpunkt beim Binding annehmen mit der Maschine ist die Breite deines Bindings. Und in den meisten Fällen stehen ja immer 2,5 Inch vom Bindingstreifen. Das kann so auch nicht funktionieren, dass du tatsächlich beides triffst. Für einen Quilt schneide ich nur noch 2 Inch zu. Ich bügel das Binding auch nicht, sondern ich schlage das nur zusammen und stecke es mit Nadeln zusammen, dass es einfach nur locker diese beiden Bahnen verbunden sind. Ich nähe das auf der Rückseite an mit klassisch 1/4 Inch, schlage es um und dann richtest du das Binding, praktisch diese Bruchkante, genau an der Naht aus, einen Ticken drüber und nähst von der versetzt einfach 2-2,5 Millimeter. Entweder mit einem Nahtschattenfuß geht das ganz gut oder wenn du sicher bist, Freihand. Und mit dieser Technik triffst du zu 95% deine Beinlenkungsseite. Und dann sieht das so aus, wie, ich sag jetzt mal, industriell, ne? Du hast dein Binding vorne und hinten, die Naht sieht gleich aus, du hast es getroffen und es ist ein Traum. Und so mache ich es jetzt nur noch.
Ich muss das ehrlich aufprobieren, weil genau wie du gesagt hast, ich schneide immer 6,5 Zentimeter. Weil
Zentimeter, genau, das mache ich bei meinem Handbinding auch immer.
Und warum? Weil meine längste Lineal, die ich habe, ist in Zentimeter. Und deswegen, ich lege darauf 6,5. Aber das ist auch gut, weil wenn ich das 2 Inch schneide, dann ist auch ein bisschen weniger und kann man sagen, hat auch noch mal ein bisschen Stoff gespart. Ne?
Genau, genau. Und also ich habe da, ja, das braucht auch Übung, ne? Aber inzwischen geht das bei mir sauber durch die Maschine und ich mache es nicht mehr anders.
Okay. Ja. Ich muss das unbedingt probieren, weil hat mir richtig gefallen, als du auch gezeigt hast, die Rückseite und dann diese Naht war genau da zu sehen bei der Rückseite, genauso wie vordere Seite. Und was du nochmal gezeigt hast, und das muss ich sagen, ist etwas, das ich noch nie gemacht habe, hast du Binding für Rundungen gemacht? Aber erstmal sag mir bitte schön, warum hast du ein Quilt mit Rundungen gemacht?
Das ist auch Barbara zu verdanken, beziehungsweise Friederike von Pieces to Patch. Die hat, jetzt muss ich kurz rechnen, ich glaube, es war im Sommer 2021, gab es ihren ersten Schnittmuster, den Once Quilt. Und bei Barbara, also bei dem Abo-Boxen von Das mache ich nachts, hast du ja immer so Live-Nähabende, wo man dann vor YouTube sitzt und sich einfach anhört, was die Expertinnen und Experten erzählen und dann einfach Wissen absaugt und manchmal einfach auch nur quatscht und im Chat mitschreibt und die Gemeinschaft genießt. Und sie sagte nur so in so einem Nebensatz, ich glaube, ich mache bei meinem runde Quiltecken. Und ich hatte das im Kontext von so einem Double Reading Ring schon mal gesehen, aber das ist ja relativ aufwendig, weil da brauchst du wirklich Bias-Streifen, damit das wirklich in der Diagonalen sich da liegt und so. Da dachte ich, für einen normalen Quilt habe ich da eigentlich wenig Lust drauf, jetzt noch so im Schrägband zu schneiden. Brauchst ja auch wieder mehr Stoff und ist aufwendiger. Und hatte sie dann nur angeschrieben und habe gesagt, du, muss man das eigentlich per Schrägband machen oder geht nicht auch gerade? Wenn der Radius passt, ne, müsste es ja eigentlich so ein bisschen gehen. Und sie sagte, sie hat es noch nicht ausprobiert, aber eine amerikanische Quilterin macht das immer mit ganz klassischen Binding-Streifen. Und dann, wie ich dann gerne so bin, dann setze ich mir was in den Kopf und dann wird das direkt ausprobiert, habe mir dann noch so ein paar alte Quilt-Samples, die ich so rumliegen hatte, rausgesucht, habe meine Salatschüssel-Set ausgepackt und habe dann ausprobiert, welchen Durchmesser kannst du nehmen und noch ein gerades Binding verwenden, ohne dass es sich wellt. Weil irgendwann wird der Radius zu klein und dann hast du wirklich zu viel Zug auf dem Binding, dann müsstest du es diagonal schneiden. Und ich glaube 22 Zentimeter, Pi mal Daumen. Diese Salatschüsselgröße geht wunderbar und da kannst du mit einem ganz normalen Bindingstreifen um die Kurve nähen. Und Babyquilts mache ich tatsächlich total gerne inzwischen so. Also alle, die so jetzt Babys bekommen in meinem Umfeld, kriegen einen Quilt. Demnächst steht auch wieder einer auf der Liste. Und ich weiß nicht, das hat irgendwie nochmal so was Heimeliges. Ja, mal was anderes.
Und welche Muster hast du das jetzt genäht bei dem Babyquilt?
Also bei diversen. Ich habe diverse Babyquilts genäht. Ich würde vom Quiltdesign abhängig machen. Bei mir waren es eben Babyquilts, wo so sehr motivhaft irgendwas in der Mitte war, ein größeres Foundation Paper Piecing, war so ein Fuchs in der Mitte, viel Background drumherum und dann ist es nicht schlimm, ob du die Ecke abschneidest oder nicht. Mhm. So die Elizabeth Hartman Muster, also diese ganzen Tiermuster, die sie so hat, da hast du ja immer diese einzelnen Blöcke, aber darum ist der Hintergrundstoff und auch da kannst du meistens das abschneiden. Also sag mal, bei dem Gingham würde ich es jetzt vielleicht nicht machen oder wenn du wirklich so einen ganz klassischen Blockquilt hast aus 12 Blöcken, dann sähe das komisch aus, wenn man da die Hälfte abschneidet. Aber wenn man ein Hintergrundmotiv irgendwie nur hat, dann kann das ganz schön wirken.
Und hast du da nochmal etwas anderes gemacht? Mehr gesteckt oder mehr aufgepasst? Nö. Oder langsamer
gemacht? Also ich stecke Binding gar nicht. Ich stecke Binding gar nicht. Ich lege das an und nie ist fest und dann ist gut. Ich bin sowieso eher steckfaul, gebe ich zu.
Nee, stecken mag ich auch so gut wie gar nicht. Aber bei der Binding, da benutze ich meine Wonderclips.
Ja, das lasse ich inzwischen weg.
Oder was habe ich letztens gemacht? Und das hat mir so gut gefallen. Ich habe mein Binding an der Longarm genäht. Weißt du? Und das fand ich richtig schön, weil dann musst du das nicht mehr die ganze große Quilt da bewältigen und dann die kleine Nähmaschine und das Binding nochmal dazu. Und ja, aber dann war wieder, wenn du da, weil du dann nähst das Binding auf der vorderen Seite und klappst auf der Rückseite. Weißt du? Und dann war ich nicht so zufrieden nachher, weil hat nicht so richtig auf der vorderen Seite gut ausgesehen. Aber wenn deine Methode macht, dann ist egal, weil sieht gleich schön aus, vorne
Aber
und hinten.
nähst du die zweite Naht dann auch noch mal von oben von der Vorderseite oder spannst du den dann ab und nähst die
Nee,
letzte Naht
nachher
praktisch an der normalen
die
Nähmaschine?
zweite habe ich genäht mit der Nähmaschine, mit der normalen
Ja. Ja, das
Nähmaschine.
müsste mit der Technik funktionieren. Also
Ja.
klassisch bei Annie, die näht immer auf der Rückseite an und flippt dann nach vorne, weil natürlich bist du sicherer, wenn die letzte Naht von vorne genäht wird, dass das von vorne auch schön aussieht. Meine Erfahrung ist bei Quilts, wo du keine Rundung hast, sondern wo das immer nur geradeaus geht, wenn die Technik einmal sitzt und du konzentriert das immer so ein bisschen ausrichtest, sieht das hinten auch wunderbar aus. Oder dann in deinem Falle ist ja hinten dann die Vorderseite sozusagen, je nachdem.
Ich habe auch bei, glaube ich, Donna Jordan von Jordan Fabrics, sie näht das, aber der zweite Naht, sie näht auch von der Rückseite. Und
Ja,
sie,
habe ich schon mal ausprobiert. Oh. Bei mir ging das in die Hose.
bei mir auch halbe der Nähte waren daneben. Auf der vorderen Seite war das Binding gar nicht angenäht. Und sie
Ja.
steckt auch gar nicht. Sie hält nur das Binding drauf, dreht um und dann passt alles.
Wahnsinn. Jeder braucht so seine Technik, ne?
Ja.
Also für mich war wirklich dieser Aha-Moment war die Breite des Bindings, weil überall, in jedem Pattern stehen 2,5 Inch. Ne? Ich habe das auch nicht hinterfragt, ehrlicherweise. Ich dachte, gut, vielleicht stellst du dich gerade irgendwie doof an oder dir fehlt die Technik oder das geht halt nicht anders. Ja, und dann war aber irgendwie der Ehrgeiz geweckt, weil wenn es an der Tasche funktioniert, muss es ja an einem Quilt auch funktionieren.
Ja, richtig. Ja, und dann eine Tasche brauchst du auch nicht so breite Binding, weißt du? Weil dann
Ja,
vielleicht
klar.
sieht das zu dolle aus. Ich habe mich jetzt erinnert, an eine meiner ersten Quilts habe ich am Binding, damals wusste ich auch nicht, ich glaube, so wie 2 Finger breit ist hier auf der vorderen Seite. Ich weiß gar
Kann
nicht,
auch
wie.
gut aussehen, wenn es
Ja.
bewusst eingesetzt ist.
Ja, wenn man will, mal noch mal ein Tupfer von anderer Farbe noch mal dazu nehmen, weißt du? Ja. Oder habe ich jetzt gesehen bei einer Bekannte bei der Nähcamp, sie hat noch mal Piping angemacht, weißt du, wenn du noch eine andere Stück Stoff hast da
Ja,
auf
ja,
andere Farbe und da sah richtig gut aus. Was für Quiltmuster möchtest du unbedingt noch mal nähen?
ja. Oh, das weiß ich nicht. Ich stolper immer bei Instagram dann über irgendwelche Quilts und dann landen die auf der Liste und dann ist der dran. Also den ich gerade nähe, da wollte ich unbedingt Rundungen üben. Und ich glaube, es sind 80 Halbkreise oder so dann im Endeffekt. Also dann danach kann ich es, glaube ich. Ich versuche mir immer von Projekt zu Projekt irgendetwas rauszupicken, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Weil ich inzwischen jetzt nicht mehr so nach, ich hätte gerne ein Quilt fürs Sofa, da habe ich jetzt irgendwie schon drei, sondern jetzt geht es wirklich für mich mehr um Technik, nochmal Materialien kennenlernen. Also jetzt eben der aktuelle, da war so Rundung nähen, mich nochmal dem Thema Prints stellen, da kommt ein Wollvlies rein, hatte ich noch nicht. Und dann will ich da so im Rollerwork einmal komplett durch das ganze Ding pflügen und das einfach nochmal ein bisschen üben und da dran gehen. Und so geht's von Stück zu Stück. Der Quilt für meine Tante, da werde ich versuchen, so Federquilting nochmal besser hinzubekommen. Da gibt's so ein Muster, das kann ich sehr gut und den Rest nicht so gut. Und das ist ja alles Übungssache. Ich habe das oft, dass dann Leute sagen, oh, das sieht so toll aus und wie machst du das nur und wie geht das nur? Übung. Ich habe inzwischen 13 Quilts im Free Motion Quilting gemacht. 11 davon auf einer kleinen Nähmaschine mit, weiß ich nicht, 20, das waren nicht mal 20, 15 Zentimeter Durchlass. Es ist alles Übung. Das ist wie Autofahren. Wir haben uns ja auch nicht hinter das Steuer gesetzt und konnten sofort Auto fahren. Wir waren überfordert mit Pedal und Schaltung und Lenken und Gucken und aufmerksam sein. Und wenn man das aber mal gelernt hat, dann sitzt man ja hinterm Steuer und macht einfach. Keiner von uns denkt doch dann drüber nach, wie ich das Lenkrad jetzt festhalte oder wie ich jetzt schalte oder wann ich jetzt bremse. Und ich finde, das hat ganz viel Parallelen zum Quilting, weil das auch ein Mechanismus, ein Automatismus ist, den man lernen muss. Und genau diese Bewegung im Free-Motion-Quilting, das ist ja was völlig anderes in der Bewegung, als man das sonst tut. Es gibt ja ganz viele Quilterinnen, die auch sagen, ich kann das nicht zeichnen, was ich quilte. Und das geht mir auch so, weil ich nie so viel gezeichnet habe, wie das, was ich inzwischen in Quilts reinmache. Aber es nennt sich Muskelgedächtnis. Das baut sich auf über mehrere Stunden. Man sagt auch so von der Bewegungsphysiologie, man braucht so 40 Stunden, bis sich so ein neuer Automatismus im Gehirn und in den Muskeln festgesetzt hat. Und dann denkst du da nicht mehr drüber nach. Und dann machst du einfach. Und dann ist es nur noch der nächste Schritt, neue Muster auszuprobieren, vielleicht mal größer oder kleiner zu quilten oder mit einem Ruler zu arbeiten. Aber es ist einfach Übung. Angela Waters sagt es auch immer, practice, practice, practice. Und das kann dir keiner abnehmen. Das ist auch bei mir nicht vom Himmel gefallen. Das habe ich mir auch über mehrere Quilts aufgebaut. Und mein Haupttipp ist immer zu sagen, also ich habe am meisten gelernt mit einem Quilt. Meine Tante hatte mir, sie hat es gut gemeint, sie wusste, ich mache jetzt Patchwork und hat mir, ich glaube, sie waren sogar von Amazon und ich bin mir nicht mal sicher, ob das wirklich Baumwolle war. Also das war also ganz, ganz billiger Stoff. Da konntest du eine Zeitung durchlesen. Und da habe ich einfach einen Top zusammengezimmert, da habe ich mir auch keine Gedanken gemacht, das war mir auch nicht wichtig, dass das gut aussieht, ich wollte einfach einen Top fertig haben. Und dann habe ich mir in dem Falle so eine Angela Waters Challenge genommen, also die macht auf YouTube immer so rein und führt einen durch verschiedenste Muster. Da muss man auch kein Englisch können, weil das du siehst ja auf den Videos, was sie tut, und habe einen Quilt einmal komplett mit allen möglichen Mustern durchexerziert. Ich habe darin ein richtig fieses Polyester-Vlies drin gehabt, also so ein hochbauschiges. Es hat alles gerutscht und gewackelt. Es war eine einzige Tortur. Aber es war dadurch, dass das so schwierig war, danach konnte ich es. Danach konnte ich viel befreiter an Sachen rangehen. Danach war auch die Angst weg, dass das nicht gut aussieht. Weil ich habe schon einen ganzen Quilt fertig gemacht. Und der ist auch irgendwie was geworden, trotz der Widrigkeiten, ja. Von dem her einfach trauen und machen. Und wenn ihr sagt, oh, das der teure Stoff, das wertvolle Top, verstehe ich, dann nehmt ihr halt zur Not alte Bettwäsche, die irgendwie noch auf dem Speicher liegt, und quiltet da drauf. Das ist alles Übungssache und einfach, es muss sich im Körper, im Muskelgedächtnis aufbauen. Und dann ist es, wie ich finde, eines der schönsten Hobbys der Welt, bei dem ich am meisten abspannen kann, was dann auch immer keiner glaubt, wenn man dann sagt, das ist für mich der entspannteste Teil, das Quilting. Weil da muss ich mich nicht mehr konzentrieren. Da bin ich nur noch da und kann den Tag ausklingen lassen.
Da sprichst du genau aus meiner Seele. Hast du gesehen, dass Angela hat auch so eine Feder-Challenge?
Ja, genau, die will ich rauspicken und dann einmal durchexerzieren. Es gibt so die Paisley Feather, da machst du immer noch so Blätter dran. Da habe ich jetzt meinen eigenen Quilt mitgemacht, das ist insofern einfach, weil du viele Start- und Endpunkte hast, ne? Also du kannst dich so ein bisschen ausruhen bei der Feder. Und ich finde aber so diese klassische, damit die wirklich symmetrisch und gut aussieht, da brauchst du dann schon ein bisschen. Da hat es noch nicht Klick gemacht. Ich finde, manchmal macht es dann Klick und dann hast du verstanden, wie es geht.
Ich bin jetzt neugierig. Hast du schon mal Longarm-Maschine probiert?
Nee, aber das würde ich mal sehr gerne. Also das steht mit auf der Liste, wenn das Kind vielleicht noch ein bisschen größer ist und ja, das Leben noch ein bisschen mehr freie Wochenenden irgendwie verspricht, dann ist da auf jeden Fall mal ein Kurs drin. Ich habe nur das Gefühl, wenn mir das dann gefällt, dann könnte es teuer werden.
Das wird dir gefallen, und, da sage ich
wahrscheinlich,
dir.
Wahrscheinlich. Und ich muss aber auch dazu sagen, also ich habe kein Nähzimmer. Ich nähe in meinem Wohnzimmer, das ist aber ehrlicherweise sehr groß, aber da bin ich praktisch in einer Ecke des Raums, habe meine Nähecke, habe so in so ein Bücherregal integriert meine Nähutensilien. Da steht auch ein höher verstellbarer Tisch, da ist die Nähmaschine. Und am anderen Ende des Raums sitzt mein Mann und macht halt irgendwie seins, guckt irgendwie Filme oder macht irgendwas am PC oder geht seinem Hobby nach. Und wir brauchen das beide, im gleichen Raum zu sein. Also jeder macht seins, ne? Also meistens ab um 18 sich an der Nähmaschine und er macht sein Zeug. Aber wir brauchen das irgendwie, dieses Gemeinschaftsgefühl, in einem Raum zu sein. Jetzt würde ich ungern so einen 5-Fuß-Frame irgendwie in mein Wohnzimmer stellen mit einem Kleinkind, was da parallel irgendwie noch rumspringt. Also es geht noch nicht so ganz auf. Aber ja, Longarm wäre schon. Ich glaube, macht echt Spaß, wa?
Ja, da ist richtig so wie malen mit der Nähmaschine, richtig. Mhm. Was für andere Zukunftspläne hast du?
Also ich will auf jeden Fall mal mein eigenes Quilt-Design machen. Mir geistern so ein paar Ideen rum und da habe ich total Lust drauf, mal so ein Pattern zu schreiben. Jetzt in den nächsten Wochen arbeite ich aber auch an verschiedensten Tutorials, die in unterschiedlichen Kanälen so zur Verfügung stehen werden, um einfach so, ich teile total gerne mein Wissen, um das weiter zu streuen, aber so eigenes Quilt-Pattern. Und mir schwebt auch was vor. Ich bin unheimlich kreativ, also sprudelt auch aus mir. Und das vielleicht auch in Richtung eigenen Stoffdesigns mal auszuprobieren. Wir haben ja nicht so viele deutschsprachige Stoffdesignerinnen, die da unterwegs sind. Natürlich ist das eine heiß umkämpfte Branche. Ich habe da ehrlicherweise auch noch keine Fühler ausgestreckt. Aber wenn ich jetzt mal so 5, 6 Jahre in die Zukunft gucke, könnte ich mir schon vorstellen, einfach diesen Teil meines Hobbys vielleicht auch mehr zu einem Teil meines Lebens zu machen, im Sinne von damit auch Geld zu verdienen. Weil de facto jetzt ist es 100% nur Hobby neben einem Vollzeitjob. Aber da muss man dann eben immer gucken, wie so das normale Leben Zeit dann für so eine Pläne lässt und dass das irgendwie alles dann noch in den Alltag reinpasst. Mhm. Das ist ja auch gefährlich, aus einem Hobby den Beruf zu machen. Ich muss da so an Barbaras Worte denken. Du hattest sie ja neulich im Podcast zusammen mit Alex und auch das Jahr davor schon, wie dann das eigene Hobby, wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machst, dann nimmt das einen ganz anderen Stellenwert ein. Und ich weiß, wie sehr ich das brauche abends, dieses Hobby, um ja auch im Sinne von mentaler Gesundheit fit zu bleiben und bei mir zu sein. Das ist für mich totale Kanalisation von allem. Da muss man dann abwägen, ob man das nicht damit dann gefährdet. Also ihr dürft gespannt sein. Mal gucken, wie das so läuft und wie sehr da jetzt so die Flamme in mir brennt oder ob das jetzt nur wieder so eine fixe Idee ist, die ich habe und die dann vielleicht auch ganz schnell wieder veräppt. Dem gebe ich jetzt noch ein bisschen Ruhe in mir, bis ich das so gefestigt habe.
Na, da bin ich gespannt. Hast du für uns noch eine lustige Geschichte?
Ja, im Sinne von, wie viel Quilts braucht man eigentlich und kann man Kinder zu früh indoktrinieren? Ihr müsst euch vorstellen, ich habe 18 Quilts inzwischen genäht und 6 davon gehören meinem Sohn. Der ist 2. Da ist jetzt noch Luft nach oben, bis der 18 ist. Ne? Also wahrscheinlich kann ich ihn, dann ist der Stapel dann so hoch wie er. Wenn dann nach seinem Papa kommt, ist da dann Luft. Und er hat das aber schon so doll raus, dass er, ist klar, es ist seine Decke, es ist seine Eule oder es sind seine Dinos. Also das ist natürlich dann noch so kindliche Quilts. Und ihm ist auch völlig klar, wem in welcher der Quilts den anderen gehört. Und ich lag jetzt am Wochenende auf dem Sofa, wir waren sehr früh wach, mein Mann hat noch oben geschlafen und ich habe auf dem Sofa gelegen und wollte mich noch so ein bisschen einkuscheln, weil es war 5.30 Uhr und das zum Samstag muss ich jetzt persönlich nicht haben. Und habe mir nur so den Quilt meines Mannes geschnappt, weil der lag dann einfach gerade da. Und dann wurde ich sehr unsanft darüber belehrt, dass das so nicht geht, weil das ist Papas Decke. Und die wurde mir dann auch entrissen und einmal der andere Quilt von der anderen Ecke des Sofas, ja, eher schlecht als recht rübergezerrt und über mich drüber geworfen. Also das Hobby wird schon manifestiert in diesem Haushalt. Da ist schon klar, wem was gehört.
Das ist cool. Und was sagt dein Mann dazu?
Der totale Verfechter. Also der sagt, mach das, was dich glücklich macht. Sein Hobby ist auch teuer, der spielt Tabletop. Da nehmen wir uns nicht viel. Er ist auch immer der mir dann letzten Endes den Schubs gibt, dann auch Geld dafür auszugeben. Also ich habe, wie gesagt, ne, die erste Maschine oder die dann zweite Maschine, das waren 250 Euro und ich habe sehr lange mit mir gerungen, weil die war ja gut, die hat ja genäht, da sind ja auch Quilts entstanden. Warum soll ich denn mir jetzt eine teurere Maschine kaufen? Und habe da sehr lange mit mir gerungen und es war dann letzten Endes mein Mann, der gesagt hat, jetzt machst du das endlich mal, weil das tut dir gut und jetzt, ne, gönnst du dir das. Du gehst dafür auch hart arbeiten, mach einfach. Von dem her ist das ein ganz, ganz toller Mann, der das vollstens unterstützt und da komplett dabei ist. Und der auch sagt, du kannst so viele Quilts nähen in deinem Leben, wie du willst. Und wenn nicht, dann verticken wir sie bei eBay oder spenden sie irgendjemanden. Hauptsache, du bist glücklich in dem, was du da tust.
Das ist sehr schön. Ich habe auch so ein Zuhause, siehst du.
Ja, die muss man sich warm halten. Die sind gut, ne?
Ja, richtig. Welche Nähmaschine hast du jetzt, dass wir gesprochen haben?
Ich habe die Yanome MC6700P. Das ist die, die so ein bisschen aussieht wie ein Schnellnäher, die auch diesen Profi-Nähfuß hat und die aber eben auch noch Hebel hat und Schalter. Und da ist noch was dahinter. Das ist nicht alles nur per Computer. Ich habe das gerne, dass ich auch spüre, was diese Maschine gerade von mir will. Da auch ein feines Ohr. Und also bei aller Technologieliebe, die ich wirklich habe, aber wenn es schnell gehen muss, dann ist halt so ein Knopf schneller gedrückt, als auf einem Touch-Display irgendetwas rausgesucht, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und ich mag das ganz gerne, dass sich da alles noch sich mechanisch anfühlt. Ich glaube, du hast eine Yuki Schnellnäher, ne?
Ich mag, glaube ich, ist nicht gehört. Yuki, ist auch Yanome.
Ah, okay. Ich hatte überlegt erst, ob ich mir den Yuki Schnellnäher hole und dann bin ich über die Yanome gestolpert und die war dann einfach so ein wunderbar schöner Kompromiss. Und den Profi-Nähfuß liebe ich sehr inzwischen. Wer die Maschine hat, aufwärts, ich glaube, die M7 hat den auch.
Das Was ist das schön. Für ein?
Das ist so ein schmaler Nähfuß.
Ja.
Der erinnert sehr an so eine Industrienähmaschine. Und du hast eine wunderbare Sicht auf die Nadel. Deutlich besser als mit dem normalen Nähfuß. Hat einen wunderbaren Transport, hat halt klassischerweise ein Viertelinch und kannst du total toll Piecing, Patchwork machen. Aber eben auch so Taschen und diese typischen By-Any-Taschen. Da habe ich es jetzt eigentlich festgestellt, wo ich mich dann auch wieder so herausgefordert habe und gesagt habe, ich rüste nicht um. Ich nehme keinen Nahtschattenfuß, ich nehme jetzt nur diesen Fuß und ich nähe diese Tasche komplett nur mit diesem Fuß. Auch Absteppnähte und Binding an den, und das war wundervoll. Wirklich, wie Butter.
Da muss ich gucken, weil meine Maschine ist auch Yanome, aber der Schnellnäher hat auch nicht alle Füße. Passen nicht alle Füße zu den. Na gut, Maria, sehr schön. Dann erzählt uns bitte noch einmal, wo du zu finden bist.
Hauptsächlich bei Instagram. Da findet mich unter maria.norda. Schreibt mich gerne an. Ich unterstütze auch gerne, wenn ihr nochmal Fragen habt zum Binding oder zum runden Quiltecken nähen. Nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Ich hatte mal eine Followerin, die, das war so süß. Sie sagte, sie möchte mich nicht in meinem Feierabend stören, aber sie hätte da eine Frage. Und ich dachte, also nähen ist mein Feierabend. Ich kann immer über Nähen reden. Da gibt es keine Störung. Das kann ich immer. Von dem her würde ich mich freuen, wenn wir da in Kontakt treten.
Dankeschön nochmal, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Und ich bin sicher, wir werden von uns noch hören.
Das würde ich mich sehr freuen. Ich danke dir für die Einladung. Es war ein total schönes Gespräch.
Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss.
Mach's gut. Ciao.
Vielen Dank für euer Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook als Quilt Karussell erreichbar oder via E-Mail unter quiltkarussell@gmx.de. Bis zum nächsten Mal, eure Emanuela von Quilt Karussell.